Genau. Ja, was hindert Menschen eigentlich, sich mit dem eigenen Sterben und dem eigenen Ende auseinanderzusetzen? Ich finde, man hat es jetzt gerade schön gemerkt in unserer Anfangsrunde. Wir haben so nacheinander gesagt, wie weit wir uns vorbereitet fühlen. Und auf einmal sagen dann so ein paar, nachdem einige von euch ja dann gesagt haben, wir wollen aber noch ein bisschen leben. Ja, wir auch. Nachdem sie vielleicht schon gesagt haben, wir sind gut vorbereitet. Und manchmal fühlt sich das so an, wenn man über Tod nachdenkt und darüber bin ich gut vorbereitet, als ob man den Tod provozieren könnte, dass er früher kommt, wenn man vorbereitet ist. So fühlt sich das manchmal für mich an, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dass die Angst davor haben, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, als ob man ihn einladen würde, ja? Und dann möchte man das natürlich, ja, das möchte man nicht. Und man hat im Gegenzug das Gefühl, wenn ich nicht über den Tod nachdenke, wenn ich ihn verdränge, dass er dann auch nicht kommt. Das ist natürlich Quatsch. Ja, wir können weder den Tod einladen, noch können wir ihn verdrängen. Er gehört einfach zum Leben dazu. Niemand von uns weiß, wann er kommt. Aber es ist in jedem Falle besser, sich damit auseinanderzusetzen und vorbereitet zu sein, als ihn zu verdrängen und dann überrascht zu werden. Ich glaube aber, und das habe ich bei vielen Menschen auch so erlebt, der Tod wird gerne ausgeblendet, weil er unangenehm ist, weil man ihn eigentlich nicht möchte, ne? Und viele von uns, wir haben es ja jetzt auch gesagt, wir möchten natürlich gerne noch lange gut, gesund leben. Das ist der natürliche Wunsch des Menschen. Aber nur weil man sich mit dem Tod beschäftigt, ist das nicht gleich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also ich glaube, wir sind alle safe heute Abend. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und eine andere Angst, die, glaube ich, Menschen auch dazu bringt, sich nicht mit dem Tod auseinanderzusetzen, ist, und da kommen wir heute auch dazu, dass wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, man ja irgendwie auch auf sein bisheriges Leben schaut. Also so ein bisschen Bilanz, zieht. Und auch guckt, was möchte ich noch machen. Also es fordert einen heraus, Verantwortung zu übernehmen. Und manchmal gibt es dann vielleicht auch Dinge anzuschauen, die nicht so einfach sind. Entscheidungen zu treffen, die nicht leicht sind. Und auch das hält Menschen davon ab, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es einfach zu schwer scheint. Ne, Patientenversorgung, Vollmacht. Das sind sehr, sehr existenzielle und schwierige Fragen. Besonders, wenn man nicht gut aufgehoben ist, familiär, mit einem Freundeskreis oder auch im Glauben. Also auch Angst vor der Auseinandersetzung mit Konflikten, mit schwierigen Beziehungen, mit schwierigen Gefühlen, ne? Angst, die Angst anzuschauen. Man kann sagen, dass die Auseinandersetzung mit dem Sterben, mit dem Tod Konsequenzen hat für mein Leben, jetzt und hier. Es macht was mit meinem Leben. Aber ich glaube, und ich denke, das ist der Grund, warum ihr heute auch hier seid, dass es positive Konsequenzen hat und keine negativen. Dass es gut ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und etwas, was auch richtig schön angeklungen ist in der ersten Runde, ihr habt es aufgeteilt in organisatorisch und ich weiß gar nicht, wie ihr das andere genannt habt.
Geistlich.
Geistlich, genau. Ich möchte es auch gerne aufgliedern in verschiedene Bereiche, eben weil das nicht so einfach ist und das Thema ist ja auch viel, viel größer. Wir können heute auch nur punktuell darauf schauen. Und ich bin froh, dass die Frau Schreiner hier ist, weil sie nochmal einen anderen Blick da auch drauf werfen kann. Ich möchte es heute eben theologisch betrachten. Und wir glauben, dass der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Und genau diese drei Bereiche, denke ich, betreffen das Sterben auch. Und ein paar von euch haben gesagt, sie sind geistlich vorbereitet. Das bin ich auch. Ne? Deshalb sage ich, ich bin eigentlich bereit, auch zu sterben, weil ich weiß, wo ich hingehe. Ich freue mich auf die Zeit. Man hat den Frieden erlebt, wie es ist, wenn man sich Gott wirklich sehr nahe, fühlt, wenn man voller Freude ist. Also so die Frucht des Heiligen Geistes. Wenn man das alles spürt, ja, davon kann ich nie genug haben. Das ist einfach so schön, dass man eben keine Angst mehr vor dem Sterben hat. Aber meine Seele zum Beispiel, die ist nicht unbedingt bereit, weil ich in Beziehungen stehe. Ich möchte für meine Kinder noch da sein. Ich möchte noch Jahre mit meinem Mann erleben. Und ich denke, wenn man die Chance hat, alt zu werden, also diesen normalen, ich nenne es jetzt mal, normalen Prozess eines Menschenlebens zu leben, dann nimmt das immer mehr ab. Die Beziehungen nehmen ab. Es sterben ja auch andere Menschen. Ne? Man wird immer älter. Der Körper stirbt immer mehr. Er wird immer weniger. Der Geist wird erneuert von Tag zu Tag. Das heißt, geistig bereiten wir uns darauf vor, dass wir sterben können. Und auf den Körper und auf die Seele bezogen Sterben wir, damit wir dann irgendwann wirklich bereit sind, auch loszulassen und zu sagen, hey, ich bin lebenssatt, ich habe genug gelebt, es gibt keine Beziehungen mehr, die mich halten, wo ich Verantwortung habe, mein Körper nützt mir nichts mehr, dass ich noch irgendwas groß erleben könnte. Ich bin bereit, Gott zu begegnen und dann kann man im Frieden sterben. Das ist so, wo ich sage, so sollte es sein. Aber so ist es natürlich nicht immer. Deshalb möchte ich das heute gerne in diesen drei Aspekten betrachten. Körperlich ist es ja eigentlich so, dass wir relativ früh anfangen zu sterben. Zumindest gibt es viele Prozesse im Körper, wo wir immer wieder Abschied nehmen und loslassen. Ich gehe mal auf die Frauen ein. Die Frauen werden mit so und so viel Eizellen geboren, sind ja unendlich viele. Ich glaube, von 400.000 bis millionenfach können die vorhanden sein und im Laufe des Lebens einer Frau nehmen die eben ab. Uns wird auch nur ein Bruchteil davon können befruchtet werden und die anderen alle, die sterben sozusagen einfach so ab, ohne dass sie zu irgendwas Nutze sind. Das heißt, dieser Prozess, dass etwas stirbt, körperlich in uns, der ist in uns vorhanden, das ganze Leben. Mit den Nervenzellen zum Beispiel, ich dachte auch, das ist so, dass die immer mehr abnehmen, je älter wir werden. Habe ich heute noch mal ein bisschen rumgegoogelt. Also gibt es auch neue Erkenntnisse, dass man als alter Mensch sehr fit sein kann und gar nicht so viel weniger Nervenzellen hat wie ein junger Mensch. Das fand ich sehr interessant. Aber es war auch eine Studie, wo nicht so viele teilgenommen haben. Deshalb weiß ich noch nicht, ob man dem so Glauben schenken kann. Aber Fakt ist, dass sich unser Gehirn natürlich verändert. Ne? Und in der Forschung, was ich heute gelesen habe, da stand auch, es sind nicht unbedingt die Nervenzellen, die sterben, sondern die Verbindungen. Also je weniger wir lernen und je weniger wir, also Neues lernen und je weniger wir unser Gehirn verwenden und gebrauchen, desto mehr werden diese Verbindungen nachlassen und das führt dann zu Vergesslichkeit und so weiter.
Am besten tanzen, weil das alles
aktiviert. Alles aktiviert, genau. Das ist wie die Kinder lernen am besten, wenn sie sich bewegen, genau. Wenn sie hören und sehen. Ja, genau. Oder aber die Hautzellen, das ist was, also die Haut erneuert sich wirklich ständig innerhalb, also bei jungen Leuten innerhalb eines Monats ist die äußerste Schicht, wird einmal erneuert. Können wir uns nicht vorstellen, ist aber so. Beim Kopf können wir uns das vorstellen, manche leiden ja unter Schuppen, da kann man sich vorstellen, dass die Haut immer wieder erneuert wird. Aber alleine, wenn wir Wunden haben, ne, wird neue Haut gebildet, aber der Grind ist alte Haut, fällt ab. Also wir sind im Grunde körperlich gesehen doch ständig damit auseinandergesetzt, dass etwas stirbt, aber im selben Atemzug auch Dinge wieder erneuert werden. Der seelische Aspekt. Also wenn ich von der Seele spreche, dann habe ich dabei immer Beziehungen vor Augen. Das, was uns, was auch unseren Charakter ausmacht, ne? Unsere Hobbys, was wir gerne machen, so ein bisschen unsere Persönlichkeit. Und auch da nehmen wir nicht erst am Ende unseres Lebens, wenn wir sterben, Abschied oder beenden Beziehungen, sondern das passiert ja auch immer wieder im Laufe des Lebens. Eine Frau muss zum Beispiel, wenn sie ein Kind gebiert, erstmal körperlich tatsächlich Abschied nehmen von dem Kind, wenn es dann geboren wird. Das ist ein, ja, also sie muss das, was in ihr gewachsen ist, erstmal loslassen. Und das Loslassen begleitet dann die Eltern beide das ganze Leben lang. Man lässt das Kind in den Kindergarten los, in die Schule, irgendwann dann in die Pubertät, in die Selbstständigkeit, mit 18 dann, ja. Ihr wisst, wie das Leben so geht. Irgendwann heiraten die und leben ihr eigenes Leben. Irgendwann verliert man vielleicht auch den Ehepartner, früher als man sich das gewünscht hat. Irgendwann kommt man in das Alter, wo man Abschied nimmt, auch von den eigenen Eltern. Irgendwann berührt der Tod dein Leben und das Ende von Beziehungen. Manchmal erlebt man eine Scheidung. Auch das ist ja im Grunde schon ein Abschied nehmen. Ne? Ein Mensch hat zu deinem Leben gehört, auch wenn man vielleicht gar nicht verheiratet war, man hat vielleicht nur zusammengelebt. Und trotzdem, es kommt zu einer Trennung und es ist auch ein Stück Sterben. Es ist ein Trauerprozess, den man dann erlebt. Oder was besonders Schlimmes hatten wir auch dieses Jahr in der Sommerbibelschule, wenn wir früher von Kindern Abschied nehmen müssen. Wir denken, der normale Prozess ist, dass wir Eltern eher sterben als die Kinder, aber ganz oft passiert es eben auch, dass wir Abschied von Kindern nehmen müssen. Vielleicht schon während der Schwangerschaft oder während ihrer Kindheit, Jugend oder auch später. Grüß dich, schön, dass du da bist. Der Stuhl hat auf dich gewartet. Genau. Also auch das ist eigentlich etwas, was uns unser ganzes Leben lang begleitet. Kommt nicht erst am Ende auf uns zu, wenn wir körperlich sterben. Und dann gibt es natürlich noch den geistlichen Aspekt. wo gläubige Menschen im Vertrauen auf Gott immer wieder loslassen lernen. Da gibt es auch viele Bibelverse und ich finde, Jesus hat es eigentlich am schönsten in dem Satz gesagt: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Das heißt, der Geist erwacht zum Leben, wenn er gestorben ist, seiner selbst, ne? Wenn er sich in Gottes Hände gibt und sagt, ich möchte aus dir mein Leben empfangen. Und das ist eigentlich ein täglicher Prozess. Im Römerbrief im 8. Kapitel steht auch, wir sind geachtet wie Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden. Also wir sterben täglich. Unser äußerer Mensch verfällt täglich, aber unser inwendiger Mensch wird immer wieder erneuert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse sterbe, wenn ich denke, ich will das aber oder ich brauche das und ich kriege es nicht und ich werfe mich in Gottes Hände und ich lasse alles los, meinen eigenen Willen, meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Wünsche in Gottes Hände, ist immer ein Sterbeprozess. Einer, der wieder neues Leben hervorbringt. Genau, und diese drei Bereiche, ich denke, es lohnt sich wirklich, wenn jeder von uns mal so diese drei Bereiche in seinem eigenen Leben anschaut und guckt, wo bin ich denn wie gut vorbereitet?
Darf ich was fragen?
Na klar.
Ich habe immer gedacht, bis heute, die Seele wäre das Ewige, was mich verlässt, wenn ich sterbe, wo Gott drin steckt, was Gott mir gibt. Aber du sprichst davon jetzt vom Geist, gell?
Genau, ich glaube, dass der Geist das ist, was uns direkt mit Gott verbindet und die Seele ist sozusagen unsere Persönlichkeit.
Okay.
Aber du sprichst ein Thema an, was ich selber auch noch schwierig finde, wo ich auch noch nicht so weit bin, dass ich darüber lehren könnte, das ist das Leben nach dem Tod, weil da gibt es verschiedene Vorstellungen. Mhm. Und ich habe auch in der Vorbereitung auf den Vortrag heute, bin ich da mal abgedriftet und dachte, nee Cornelia, es geht ja jetzt heute nicht um den, genau. Okay. Aber das wäre nochmal ein anderes, wirklich großes Thema, wo die Bibel auch verschiedene Bilder bereithält. Nur mal, es ist jetzt ein kleiner Exkurs. Auferstehung ist ganz spannend im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Das ist die neutestamentliche Vorstellung, die uns, glaube ich, auch prägt, dass wir sagen, im Grunde genommen, die Seele überlebt, so nenne ich es jetzt mal, und die kriegt einen neuen Körper. So sagt Paulus das, ne? Einen geistlichen Körper, einen unsichtbaren Körper, einen herrlichen Körper. Das ist eine andere Vorstellung als im Alten Testament, wo wir zum Beispiel im Buch Hesekiel im 37. Kapitel, da gibt es diese Vision von dem Totenfeld, von dem Feld mit den toten Gebeinen, genau wo Gott sagt, glaubst du, dass die wieder mit Fleisch und Sehnen überzogen werden können? Die Juden haben eine Vorstellung von körperlicher Auferstehung, ja, dass der Mensch körperlich aufersteht, deshalb wird dort auch niemand verbrannt.
Deswegen dürfen auch die Friedhöfe nicht eingeebnet werden.
Genau, und die Muslime haben eine ähnliche Vorstellung, die sind ja auch sehr... haben ähnliche Vorstellungen wie auch im Alten Testament. Da gibt es wirklich Unterschiede. Und es lohnt sich da auch mal drüber nachzudenken, was glaube ich eigentlich? Was habe ich für eine Vorstellung vom ewigen Leben? Ich finde das sehr spannend. Aber es ist ein anderes Thema, deshalb habe ich mich heute nicht so drauf vorbereitet. Körper, Seele und Geist, daraus besteht der Mensch. Und ich glaube, dass wir in allen diesen Bereichen lernen, unser ganzes Leben lang zu sterben und loszulassen. Und das heißt, je besser wir das während unseres Lebens lernen, desto besser können wir das auch am Ende unseres Lebens oder dann, wenn es soweit ist. Manche sind bereit, körperlich zu sterben, weil sie zum Beispiel alt geworden sind, oder sie haben eine Krankheit, ne? Mal angenommen, jemand ist an Krebs erkrankt, die Haare fallen aus, man fühlt sich in seinem Körper nicht mehr wohl, man hat Schmerzen, gerade wenn man viele Schmerzen hat, ist man schnell an dem Punkt, dass man sagt, eigentlich möchte ich nicht mehr leben, was auch total nachvollziehbar ist. Der Körper macht ja viel aus und am Ende hängt auch alles dreis ganz eng miteinander zusammen. Also Körper beeinflusst Seele und Geist, Seele beeinflusst Geist und Körper. Also das hängt alles ganz eng miteinander zusammen. Aber ich habe es schon ganz oft erlebt und das können Sie bestimmt bestätigen, es gibt Menschen, die sind körperlich bereit zu sterben, aber die sind seelisch nicht bereit. Die können nicht loslassen, weil es noch unverarbeitete Konflikte gibt, weil es Lasten gibt, die noch mit sich rumtragen, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Ich denke an eine Frau, die hatte 5 Töchter, die war ganz alt, bettlägerig, konnte nichts mehr tun, war wirklich an dem Punkt, wo jeder sagt, Mensch, man möchte, dass sie sterben kann. Das habt ihr bestimmt auch schon oft gehört. Man wünscht einem Menschen diese Erlösung. Aber es geht nicht nur um eine körperliche Erlösung beim Sterben. Es geht auch um die Erlösung der Seele und um die Erlösung des Geistes. Und diese Frau, da haben die Töchter auch alle gesagt, die kann noch nicht loslassen. Die trägt noch irgendeine Last mit sich rum. Und dann haben die mich auch gerufen. Und dann bestand meine Aufgabe im Grunde nur darin, der Frau Mut zu machen, den Rucksack, den sie noch trägt, diesen unsichtbaren Rucksack abzulegen. Und das ist uns gelungen zusammen mit den 5 Töchtern. Es war auch irgendwie ein schöner Sterbeprozess, weil wir das gemeinsam tun könnten und weil wir uns da irgendwie auch so einig waren, ne? Und es war auch schön, dass die Frau das dann auch geschafft hat, diesen Rucksack, diese Lasten wirklich abzulegen. Ich glaube aber, je besser man das während des Lebens schon tut, also das ist ja, wir alle tragen ja irgendwo eine Last mit uns, ne? Und wenn wir lernen, diese Lasten immer wieder abzulegen, ist es gut. Das ist eine Art Vorbereitung, auch auf das letzte Loslassen. Und das, worum es geht beim Vorbereiten auf das Sterben, ist ja, dass ich die Verantwortung, die ich für mein Leben trage, dass ich die selber übernehme. Also ich kann das, meine eigenen Beziehungen zu regeln oder meine Lasten loszuwerden, das kann niemand anderes für mich tun. Das kann ich meinem Mann nicht übertragen, das kann ich auch meinen Töchtern nicht übertragen. Deshalb ist das eine Aufgabe, die wir selber leisten müssen. Manche sind geistig bereit zu sterben, das haben ja einige von uns gesagt. Ne? Geistig gesehen sind wir bei einer 8. Wir glauben, wir wissen, wo wir hingehen, wir freuen uns vielleicht sogar darauf. Aber wir sind noch in Beziehungen, wir fühlen noch Verantwortung als Eltern. Wir sind seelisch nicht bereit und da würde ich mich dazu zählen. Ich möchte noch nicht gehen, ich möchte gerne noch Zeit mit meiner Familie oder mit meinen Freunden verbringen. Und ich bin auch körperlich noch nicht bereit. Ich bin gesund, ich bin kräftig, körperlich habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt sterben möchte. Ne? Und sich das einfach auch bewusst zu machen, dass es diese verschiedenen Bereiche gibt, finde ich wichtig. Manche sind auch geistig bereit, aber hinterlassen Chaos und Fragen, zum Beispiel den Besitz und das Materielle betreffend, wenn sie das nicht geregelt haben. Ne? Wohin geht mein Erbe, gerade wenn man mehrere Kinder hat? Wie will man es aufteilen? Es gibt natürlich Gesetze, die das regeln. Das darf man auch nie vergessen. Und wenn man sagt, die Gesetze sind gut, dann kann man es auch so lassen. Aber vielleicht, also manchmal, ich denke, man kann zum Beispiel die Verantwortung übernehmen, schon zu sagen, was wünsche ich mir zu meiner Beerdigung? Oder zu sagen, ihr dürft das alles selber entscheiden, weil am Ende ist die Trauerfeier für euch. Ihr sollt getröstet sein. Aber darüber mal mit den eigenen Kindern oder Angehörigen oder den nächsten Freunden, wenn man jetzt alleinstehend ist, zu sprechen, ist total hilfreich. Weil man dann denjenigen, die hinterblieben sind, Lasten abnimmt. Last, eine Verantwortung zu tragen, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, Sterben und die Vorbereitung auf das Sterben betreffen verschiedene Bereiche und wir werden sehen, dass die verschiedenen Bereiche auch in der Bibel eine Rolle spielen. Das war jetzt wie jedes Mal, muss man erstmal ausholen, bevor man in die Bibel schaut, weil wir heute natürlich, das habe ich ja letzte Woche schon in Bezug auf Demenz und Pflegebedürftigkeit gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, wo es uns sehr gut geht und wo wir in vielerlei Hinsicht abgesichert sind oder uns absichern können. Und dann natürlich auch die Aufgaben wachsen in Bezug auf das Sterben, wo wir uns dann auch alles Gedanken machen müssen, wie wir dann sterben wollen oder wie es danach sein soll. Das heißt, unsere medizinische und rechtliche Versorgung ist sehr gut in unserem Land, aber das bedeutet eben auch, dass wir in diesen Bereichen Entscheidungen zu treffen haben. Und das wiederum verstellt uns manchmal den Blick auf das Geistliche und Seelische. Also einige von euch haben ja gesagt 0 oder 1 oder 3, weil sie noch keine Patientenverfügung haben, sich noch nicht über die Beerdigung Gedanken gemacht haben. Diese ganzen praktischen Dinge beziehen sich meistens eher so auf die körperlichen Fragen. Ne? Will ich Schmerzmittel, will ich versorgt werden, wenn ich selber nicht mehr essen kann zum Beispiel. Es hat dann auch wieder was mit Beziehungen zu tun, weil dann immer irgendjemand doch mit betroffen ist, der dann vielleicht sich kümmern soll. Aber der geistliche Bereich kommt ganz oft zu kurz in unserem Land. In anderen Ländern ist es andersrum. Die Leute sind eher geistlich bereit zu sterben, aber es gibt körperlich gesehen wenig Vorbereitung oder seelisch. Also im Großen und Ganzen geht es darum, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für unser Leben, sondern auch für unser Sterben. Dann schauen wir jetzt in die Bibel in Bezug auf diese 3 Bereiche. Und ich möchte mal mit dem Geist beginnen, mit dem geistlichen Bereich. Im Übrigen betrifft das nicht nur uns Christen, sondern es gibt ja auch andere Religionen. Und auch dort spielt diese Vorbereitung aufs Sterben eine Rolle. Ne? Im Buddhismus zum Beispiel geht es auch darum, dass man loslässt, dass man im Grunde bereit ist, auch zu gehen. Und in anderen Religionen spielt das auch eine Rolle. Aber ich möchte es natürlich aus der christlichen Sicht betrachten und mit dem Blick in die Bibel. Und ich finde, ein richtig gutes Vorbild ist uns Mose. Mose, der leider nicht die Chance hatte, in das gelobte Land zu gehen, sondern er durfte es nur sehen vom Berg aus, aber er musste vorher sterben. Aber bevor er stirbt, und das könnt ihr im 5. Buch Mose, eigentlich das ganze 5. Buch Mose ist so der Abschied von Mose, von seinem Leben. Das ist seine Vorbereitung aufs Sterben. Und was macht er? Er kümmert sich um sein Volk, was in das gelobte Land einziehen wird. Es beginnt im Grunde das erste Kapitel und dann die folgenden Kapitel. Das lesen wir jetzt auch nicht, ich will nachher auf ein anderes. Aber er beginnt damit, dass er nochmal alle Gesetze wiederholt, dass er sagt, welcher Segen folgt, wenn man gehorsam ist, welcher Fluch, wenn man ungehorsam ist. Er wiederholt die 10 Gebote, er wiederholt den ganzen Auszug aus Ägypten, ne? Wie er die Leute befreit hat, die 10 Plagen, wie Gott sie geführt hat, wie sie zornig waren in der Wüste, wie Gott ihnen gnädig war. Und er erinnert das Volk daran, vertraut diesem Gott euer Leben an. Der ist euch immer treu geblieben, der ist es wert, dass ihr euch ihm hingebt. Und dann ganz am Ende im Kapitel 33, das dürft ihr jetzt mal aufschlagen, da macht Mose etwas, was, glaube ich, in der jüdischen Kultur sehr verbreitet ist und was ich sehr schön finde und wo ich denke, das können wir uns als Vorbild nehmen, geistig vorbereitet zu sein. Er verteilt den Segen an die 12 Stämme Israels. Jakob hatte ja, also einer der Erzväter, hatte ja 12 Söhne und aus diesen 12 Söhnen sind dann die 12 Stämme Israels hervorgegangen und er hat jetzt im Grunde für jeden Stamm, bevor er stirbt, gibt er jedem Stamm noch einen Segen mit auf den Weg oder man könnte auch sagen eine Prophezeiung. Das beginnt, also ich lese mal hier, ich habe hier die gute Nachricht, glaube ich, ist das? Ja. Kapitel 33, bevor Mose, der Mann Gottes, starb, sprach er noch Segensworte über das Volk Israel. Dann sagte so Allgemeines und im Vers 6 geht's dann los. Dann sagte Mose, lass Ruben leben und nicht untergehen, doch mache seine Männer nicht zu zahlreich. Also es war auch nicht jetzt nur gut, sondern es hatte auch Grenzen. Manchmal ist es auch schwierig, was er den Stämmen mit auf den Weg gibt. Aber über jedem Stamm, wenn man sich das jetzt durchliest, sind genau 12 Stämme, hat er einen Segensspruch, einen Zuspruch, aber auch eine Warnung, eine Mahnung. Und ich denke, das ist was, das würde ich meinen Kindern zum Beispiel auch gerne mit auf den Weg geben. Und da möchte ich euch Mut machen, egal ob ihr Kinder habt oder ob es euer Ehemann, eure Ehefrau ist, ob es die beste Freundin, der beste Freund ist, egal wer, geht doch mal in euch, vielleicht auch im Gebet tatsächlich, in einer ruhigen Minute und überlegt euch, was möchte ich diesen Menschen wirklich mit auf den Weg geben? Was ist mein geistliches Vermächtnis? Was legt mir Gott vielleicht auch aufs Herz für diesen Menschen? Ich finde wirklich, dass das ein Vorbild für uns ist, wenn wir sterben, nicht nur unser Erbe, unser Materielles, unsere Gesundheit, körperliche Gesundheit oder was mit uns gemacht werden soll, wie die Beerdigung ablaufen soll, nicht nur das zu vererben, sondern auch, welchen Glauben habe ich und welchen Glauben wünsche ich mir für meine Kinder zum Beispiel? Ich denke, das ist ein ganz tolles Vermächtnis, wenn man das den eigenen, ja, Kindern oder auch Enkelkindern zum Beispiel mit auf den Weg geben kann. Wir werden nachher gleich im Bereich Seele auch sehen, dass das auch schwierig sein kann, wenn man das nicht gut macht. Ja, aber ich glaube, es sind nur die Blätter, oder? Gut. Ein Vers hatte ich vorhin schon erwähnt, Johannes 12, Vers 24. Ihr könnt euch das gerne auch irgendwo notieren, wenn ihr wollt, oder nachschlagen. Das ist dieser Vers und ich denke, der bezieht sich auf Körper, Seele und Geist. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Das heißt, unser geistliches Leben ist angelegt darauf, dass wir erstmal sterben und dann zu neuem Leben auferstehen. Wer in Jesus Christus ist, also wer Jesus die Herrschaft über sein Leben übergeben hat, der ist eine neue Kreatur. Der ist ein neuer Mensch, der auch in Ewigkeit leben wird. So sagt es Jesus auch in Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wer mich Herr sein lässt in seinem Leben, wer mir vertraut und auch das tut, was ich ihm sage, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und da ist das geistliche Leben in allererster Linie gemeint, weil wir natürlich körperlich sterben. Ich persönlich glaube nicht daran, dass wir wieder so einen materiellen Körper bekommen werden. Ich teile meine Vorstellung vom ewigen Leben mit Paulus, dass ich glaube, dass wir einen anderen Körper bekommen werden. Einen geistlichen, einen unsichtbaren Körper. Und er sagt, Vers 26, wer lebt und sich auf mich verlässt, der wird niemals sterben, auch in Ewigkeit nicht. Aber ich glaube, Jesus bezieht es auf den Geist. Und es ist hilfreich, du hast den Vers auch vorhin genannt, Liesel, Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mit diesem Klugwerden ist auf jeden Fall gemeint, dass wir erkennen, wer Gott ist und dass wir seine Kinder werden dürfen durch Jesus Christus. Und dass wir neu geboren werden dürfen durch Wasser und durch den Heiligen Geist. Das ist das Leben, was in Ewigkeit Bestand hat. Das körperliche Leben, um das wir uns leider meistens viel, viel mehr kümmern, das hat irgendwann ein Ende. Was aber nicht heißt, dass wir uns nicht auch darum kümmern dürfen und sollen. Aber wichtig ist es, dass wir uns eben auch geistig vorbereiten auf unser Lebensende. Und da spielt, glaube ich, auch das Gebet eine ganz große Rolle. Ich denke, es ist wichtig, geistliches Leben heißt ja, ich verbringe Zeit mit Gott, ich lese in der Bibel, ich bete, ich singe Lieder, Gott zur Ehre. Und auch das können Sie vielleicht bestätigen, Frau Schreiner, und ihr vielleicht auch, wenn ihr Menschen schon begleitet habt beim Sterben. Es ist ein so großer Segen, wenn Menschen Lieder abrufen können. Oder auch Psalmen, der Psalm 23, können ganz viele mitbeten. Der ist einfach so intus, sage ich mal. Ne? Den haben Menschen einfach in ihrem Herzen. Oder bestimmte Bibelverse, die man abrufen kann. Lieder, großer Gott, wir loben dich. Das ist wie Heimat für Menschen. Und dann kann man Menschen helfen, auch Abschied zu nehmen, weil man sie daran erinnert, du bist doch eigentlich vorbereitet, du bist doch bereit zu sterben, wenn wir ihnen helfen. Aber es ist auch für uns wichtig, darüber nachzudenken, was würde mir denn helfen? Wie würde ich mir das wünschen? Also ich würde mir, glaube ich, wünschen, wenn ich nicht mehr aufstehen kann und bettlägerig bin und ich bin noch bei Bewusstsein. Ich fände es schön, wenn immer wieder Menschen kommen und mit mir beten. Das würde ich mir wünschen. Und vielleicht würde ich mir auch wünschen, dass christliche Musik im Hintergrund spielt. Oder dass eine Kerze brennt. Also diese Dinge, die uns auch im jetzigen Leben helfen, zur Ruhe zu kommen, geistlich aufzutanken, da schon mal zu überlegen, würde mir das auch am Lebensende helfen? Ist das was, worauf ich Wert lege, was ich meinen Angehörigen sagen kann, das wäre schön, wenn ihr euch darum kümmert, dass das da ist. Viele verdrängen den Geist. Für mich ist ein Vers, wenn ich mit Menschen spreche, denen der Glaube da so gar nichts bedeutet, der mich immer wieder daran erinnert. Es sind auch Verse, die ich oft bei Beerdigungen verwende. Prediger 3, alles hat seine Zeit. Da kommt dann dieser Vers, Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Und davon bin ich total überzeugt. Ich glaube, dass in jedem Menschen, egal wie schlecht und wie böse der Mensch ist, ich glaube, dass Gott in jeden Menschen diesen Funken gelegt hat, diese Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Sonst gäbe es nicht so viele Vorstellungen, sonst gäbe es nicht so viele Religionen. Und sonst würde der Mensch, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, in der Not nicht zu Gott beten. Und das machen fast alle Menschen. Egal, ob sie glauben oder nicht, aber in der Not ruft auf einmal jeder zu Gott und sagt, Gott, hilf mir. Oder Gott, warum lässt du das zu? Die Menschen sind nicht gläubig, aber diese Anklage ist ganz schnell auf den Lippen. Und dann frage ich mich, warum ist das so? Und ich glaube, es ist so, weil die Ewigkeit im Herzen des Menschen liegt. Oder die Sehnsucht nach der Ewigkeit, der Gedanke an die Ewigkeit. Die Seele. Das heißt, Beziehungen in Ordnung bringen. Das ist auch was Jesus eigentlich den Menschen immer wieder ans Herz gelegt hat. Nicht erst am letzten Tag oder auf dem Sterbebett Beziehungen in Ordnung bringen, sondern eigentlich beständig. Viele von euch kennen bestimmt das Wort aus Epheser 4, Vers 26. Wenn ihr zornig seid auf jemanden, wenn ihr euch über jemanden ärgert, dann sündigt nicht, Und was ist damit gemeint? Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Ich finde, manchmal kann man schon die Sonne untergehen lassen, weil man soll auch nicht zu früh vergeben. Man muss das schon auch durcharbeiten, was es für einen bedeutet. Aber es erinnert uns daran, nicht zu lange Groll im Herzen zu tragen. Nicht zu glauben, es ist egal. Es spielt keine Rolle. Und nicht zu glauben, dass es keinen Einfluss auf uns hätte, wenn wir Groll in unserem Herzen mit uns rumschleppen oder wenn wir Beziehungen, die konfliktreich sind, so lassen. Und wir denken, ja, ich begegne dem Menschen nicht mehr oder ich gehe dem einfach aus dem Weg, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Es macht was mit uns. Und wenn wir das zulassen, wenn wir das einfach so lassen, sind wir nicht vorbereitet, seelisch aus dieser Welt zu gehen. Das sind dann genau die Dinge, wie bei der Mutter, die ich vorhin erwähnt habe, die uns festhalten, die uns nicht loslassen, wenn wir eigentlich sterben wollen und es dann nicht können. Bei Jakob und Esau, das waren Geschwister, der Vater war Isaak, im ersten Buch Mose, Kapitel 27, da lesen wir auch davon, der Isaak ist alt und auch ja, bereit zu sterben und er will auch seinen Söhnen den Segen mit auf den Weg geben, vor allen Dingen seinem ältesten Sohn, den Erstgeburtssegen. Und da gab es ein paar Konflikte schon in der Ehe von Isaak und seiner Frau und die Mutter sagt zu ihrem Lieblingssohn, dem Jakob, hey, den Segen holst du, der war eigentlich der Jüngere. Und dann betrügen die den Vater, weil der schon fast blind ist. Und das Interessante ist, der merkt das eigentlich am Anfang, ne? Das ist nicht der Esau. Und der fragt mehrmals nach, als der Jakob kommt und den Segen gerne möchte. Fragt der Isaak mehrmals nach, bist du wirklich Esau? Und dann haben die ja, ne? Der hat mehr Haare, der Esau. Und die Mutter hat mit dem Jakob ausgekaspert, dass der dann sich irgendwie wie so ein Fell drüber legt. Jedenfalls betrügen die den Vater. Und der Vater spricht diesen besonderen Segen, der eigentlich dem Erstgeborenen gilt, über dem Jakob. Dann später kommt der Esau, der ist ganz traurig, der Vater ist traurig. Es bringt großes Leid über die Familie. Und Jakob und Esau sind ihr Leben lang zerstritten und Jakob kämpft eigentlich sein Leben lang. Also der kommt nie so richtig zur Ruhe und erst am Ende, wo er sich mit Esau versöhnt, wird im Grunde alles gut. Das heißt, konfliktreiche Beziehungen hindern uns daran, seelisch bereit zu sein, loszulassen und zu sterben. Deshalb ist diese Übung, an Zorn nicht allzu lange festzuhalten, auch eine Übung, sich aufs Sterben letzten Endes vorzubereiten und auch am Ende des Lebens bereit zu sein, zu gehen, weil man alle Beziehungen, ich sage mal, geregelt hat oder das getan hat, was man tun konnte. Auch in Matthäus 5 ist ein Vers, der mich auch dieses Jahr gerade sehr beschäftigt hat und wo Gott mich in einigen Beziehungen dazu aufgefordert hat, das ins Reine zu bringen. Da steht, wenn du opfern willst, also wenn du Gott ein Geschenk machen willst, wenn du Gott Dank sagen willst, man kann ja auch Dank opfern, die Juden zumindest haben auch ein Opfer, um Dank zu sagen, oder wenn du Gott um Verzeihung bitten willst und du denkst daran, dass da irgendjemand ist, der was gegen dich hat, dann geh erst hin und kläre das, bevor du Gott Dank bringst. Das ist ein ganz schöner Anspruch. Und das Interessante ist ja, dass Jesus nicht sagt, wenn du was gegen jemanden hast, geh hin und klär das, sondern wenn du denkst, dass jemand was gegen dich hat, dass jemand dir was vorwerfen könnte. Und ich muss sagen, das ist wirklich schwer. Aber es befreit unendlich. Ich bin dieses Jahr zu Menschen gegangen, über die ich schlecht gedacht habe, wo ich mir ein Urteil gebildet habe und wo ich mich selber im Recht gefühlt habe und dachte, ich mach's besser, ich bin besser. Es ist schwer, sich das einzugestehen, aber ich kann euch das so sagen, weil ich das dieser Person auch so gesagt habe. Ich habe gesagt, ich dachte, du bist geistlich hochmütig, aber Gott hat mir gezeigt, dass ich es eigentlich auch bin, weil ich mich über dich erhebe und denke, ich weiß es besser als du. Dieses Urteil steht nur Gott zu und ich bitte dich um Verzeihung, dass ich so über dich gedacht habe und dass ich es gegenüber anderen auch so gesagt habe. Und was ich auch daraus gelernt habe, ist, wenn ich was gegenüber jemandem im Herzen habe, eine Kritik, dann will ich das dieser Person sagen. Und ich weiß, dass wir alle dazu tendieren, es anderen zu sagen und nicht diesen Personen. Und ich weiß noch, ich habe mal nach einem Gottesdienst zu jemandem, die hat im Musikteam gesungen, und ich fand wirklich, dass sie schief gesungen hat. Und ich weiß, es ist leicht, zu jemand anderen zu gehen und zu sagen, also das war ja heute, ne? Aber es ist schwer, zu der Person zu gehen. Wir wollen nicht verletzen, ne? Und ich habe zu der Person gesagt, ich sage dir das jetzt und ich sage es nicht, weil ich dich verletzen will, sondern weil ich möchte, dass auch andere nicht schlecht über dich reden. Ich will es nicht und andere sollen es nicht und ich möchte dir auch helfen, das besser zu machen. Und vor allen Dingen möchte ich nicht in der Versuchung sein, es gegenüber anderen zu sagen. Deshalb sage ich es dir, weil es dich betrifft. Und es war ein total gutes Gespräch. Und es hat sich auch herausgestellt, dass die Person wusste, warum es so schief geworden ist. Und es war wirklich, es war ein ganz gutes Gespräch. Und das macht mir Mut, das häufiger wirklich so zu leben. Ich bin da noch nicht am Ende, es fällt mir nicht immer leicht. Aber ich glaube, das ist ein Weg, um im Frieden mit mir selbst und im Frieden mit anderen Menschen zu leben. Lukas 12, das dürft ihr gerne aufschlagen, weil ich glaube, das ist ein ganz gutes Gleichnis, was Jesus da erzählt hat. Lukas 12, Vers 16 bis 21, das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Da geht es im Grunde jetzt schon Richtung Materielles. Das ist ja dann der Körper, die Materie, um die es geht. Da erzählt Jesus diese Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen. Und kann dann zu mir selbst sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. So denken ja viele von uns auch, ne? Wir haben gut vorgesorgt, wir haben irgendwie eine Rente, wir haben vielleicht einen Riester-Vertrag, einen Bausparvertrag, wir haben dann vielleicht die Patientenverfügung und was wir alles machen können und dann haben wir gut ausgesorgt, wir haben uns um den Körper, um die Materie, um unser Erbe gekümmert und was sagt Gott? Gott sagt zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern, wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Das heißt, du kannst besitztechnisch, materiell vorsorgen, aber du kannst ganz arm und eben unvorbereitet sein fürs Sterben, was dein Geist und was deine Seele angeht, deine Beziehungen, weil der ganze Besitz, der rettet ja auch nicht deine Beziehungen. Also auch hier weist Jesus darauf hin, es ist wichtig, sich vorzubereiten auf das Sterben. Glaub nicht, du hast noch so und so viele Jahre und müsstest dich nicht vorbereiten. Und dass Gott uns die Chance gibt, auch wie heute zum Beispiel, der Abend heute ist ja im Grunde die Chance und ihr nutzt die Chance zu sagen, doch, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen, ich möchte mich vorbereiten. Das sehen wir in einem anderen Gleichnis, Lukas 13, da braucht ihr nur eine Seite wahrscheinlich umzublättern. Das Gleichnis vom Feigenbaum, das finde ich auch sehr schön, gerade im Umgang vielleicht mit Menschen, die schon körperlich leiden und wissen, es dauert vielleicht nicht mehr so lange oder die schon die Prognose haben von einem Arzt, es dauert nur noch 1, 2 oder 3 Monate. Bei mir ist es auch überschrieben mit eine letzte Gnadenfrist. Kapitel 13, Vers 6 im Lukas-Evangelium. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Er kam und suchte Früchte an ihm und fand keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, hör zu, 3 Jahre sind es nun schon, dass ich herkomme und an diesem Feigenbaum nach Früchten suche und keine finde. Also hau ihn um, was soll er für nichts und wieder nichts den Boden aussaugen? Aber der Weingärtner sagte, Herr, lass ihn doch dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden rundherum gut auflockern und düngen. Vielleicht trägt der Baum dann im nächsten Jahr Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. So eine Galgenfrist, die können, glaube ich, viele von uns gebrauchen, gerade wenn man die Chance hat, sich auf den Tod wirklich vorzubereiten. Es gibt ja auch Unfälle oder schnelle Tode, die wir sterben durch einen Herzinfarkt oder manchmal auch einen Schlaganfall, der dazu führt. Oder der sogenannte Sekundentod. Aber wenn wir zum Beispiel eine Diagnose bekommen, wie Krebs, und dann steht es irgendwie im Raum, dass wir nicht mehr lange leben, dann hat man natürlich wirklich die Chance, sich nochmal ganz anders mit dem Tod auseinanderzusetzen, mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen und sich vorzubereiten. Und ich finde es schön, dass es dieses Gleichnis gibt in der Bibel, dass Jesus das erzählt hat, dass wir manchmal auch geistlich die Chance haben, nochmal so eine Gnadenfrist zu bekommen. Dass wir, uns waren ja auch einige, die gesagt haben, wir sind noch nicht so bereit, ne? Da gibt es noch viel zu vorzubereiten. Es gibt noch Dinge, die noch ungeklärt sind, Konflikte, die ungelöst sind. Ich brauche noch Zeit. Und ich finde es schön, dass wir Gott das auch bitten dürfen. Bitte schenk mir noch ein paar Jahre, dass ich mich darauf vorbereiten kann. Und hilf mir auch, mich darauf vorzubereiten. Hilf mir, Beziehungen in Ordnung zu bringen. Zumindest so weit, wie ich das kann. Es gibt natürlich immer noch eine andere Seite, ne? Das ist völlig klar. Aber dass du von dir aus sagen kannst, ich bin im Frieden mit dieser Person, die mir vielleicht auch Schaden oder Leid zugefügt hat. Und Gott auch wirklich darum zu bitten, mit uns in diesen Prozess zu gehen, Frieden zu finden. Es gibt in der Bibel einen Menschen auch, der Gott um so eine Gnadenfrist gebeten hat durch einen Propheten. Auch das möchte ich mit euch noch anschauen. Im zweiten Buch Könige, Kapitel 20. Zweite Könige. Kapitel 20. Da ist Hiskia, der regiert hat und der dann auch sehr krank wurde. Kapitel 20, zweites Buch Könige. Damals wurde Hiskia todkrank. Der Prophet Jesaja, der Sohn von Amos, kam zu ihm und sagte, so spricht der Herr, bereite dich auf dein Ende vor, du wirst von diesem Krankenlager nicht wieder aufstehen. Das ist ja schon mal... Das ist im Grunde wie, wenn man so eine Todesdiagnose bekommt. Ne? Also es geht deinem Ende zu und der Prophet sagt ihm, bereite dich drauf vor. Vielleicht ist das manchmal kriegen wir ja auch nochmal so das Leben geschenkt. Also ich kenne auch Menschen, die einen Unfall überlebt haben und dann oder eine schwierige Operation und das Leben nochmal so als ein Geschenk empfinden, nochmal eine Chance, nochmal anders zu leben. Anders mit Gott, anders mit den Menschen. Und so ähnlich ist das hier. Er kriegt gesagt, bereite dich auf dein Ende vor. Diese Krankheit wird dich mehr oder weniger zum Tode führen. Und Hiskia ist so menschlich. Hiskia drehte sich zur Wand hin und betete, ach Herr, denk doch daran, dass ich dir immer treu war. Ich habe dir mit ganzem Herzen gehorcht und stets getan, was dir gefällt. Hiskia brach in Tränen aus und weinte laut. Und Jesaja war schon wieder gegangen. Der hat die Stimme Gottes, die er gehört hat, seinen Auftrag erfüllt. Aber dann merkt er, wie er wieder Gottes Wort erhält. Und er erhielt den Befehl, Vers 5, kehr um und sagt zu Hiskia, dem Anführer meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Ahnenherrn David, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich werde dich gesund machen. Am dritten Tag von heute an wirst du wieder in meinen Tempel gehen können. Ich gebe dir noch 15 Jahre dazu, und werde dich und diese Stadt vor dem König von Assyrien retten. Um meiner Ehre willen und meinem Diener David zuliebe, werde ich Jerusalem beschützen. Also er kriegt nochmal 15 Jahre Lebenszeit geschenkt. Aber Hiskia wäre dumm, wenn er denkt, ja, das lebe ich jetzt nochmal voll aus. Sondern er wäre klug, wenn er bedenkt, diese 15 Jahre auch wirklich gut zu nutzen und in der Nähe Gottes zu leben. Hiskia hat Glück gehabt, während seiner Zeit war Frieden. Aber, das lesen wir dann in den nächsten Versen, er kriegt auch gesagt, dass seine Söhne es dann nicht mehr so gut haben werden. Aber hier bekommt ein Mensch nochmal so eine Gnadenfrist, um die wir Gott auf jeden Fall auch bitten dürfen, auch körperlich. Also ich bin beim Körper bei der Materie angekommen und eigentlich sind alle Auferstehungsgeschichten im Neuen Testament, also ich nenne mal nur ein paar, die Erweckung der Tochter des Jairus, die Erweckung des Lazarus, die Erweckung des Sohnes der Witwe, ne, die Jesus dann sieht, wie die aus der Stadt rauskommen und wo das der einzige Sohn der Witwe war und Jesus erweckt diesen Sohn wieder zum Leben. Diese ganzen Erweckungsgeschichten sind im Grunde genommen nochmal Gnadenfristen, denn irgendwann mussten diese Menschen ja doch körperlich sterben, aber sie kriegen im Grunde genommen einen Vorgeschmack, was es heißt, zum Leben erweckt zu werden. Und zwar nicht körperlich, sondern geistig tatsächlich auch. Also gerade die Geschichte, die Auferweckung vom Lazarus zeigt uns, es geht um eine körperliche Auferweckung. Er wird aus dem Grab herausgeholt. Aber auch die Beziehungen zu seinen Schwestern Maria und Martha werden erneuert, werden nochmal viel intensiver. Die Beziehung zu Jesus wird intensiver. Die Martha kommt ganz neu zum Glauben. Sie bekennt zwar dort auch, du bist der Christus, aber irgendwie zweifelt sie auch, weil sie sagt, warum hast du so lange gewartet? Jetzt ist er tot und kann im Grunde nicht mehr zum Leben erweckt werden. Und Jesus sagt, doch Martha, ich kann das immer noch. Ich bin der Herr über Leben und Tod. Und ich bin mir total sicher, dass dieses Erlebnis für Martha und auch für Maria und für Lazarus ja sowieso ein Highlight war in ihrer geistlichen Beziehung, in ihrem Vertrauen auf Gott. Und dass es ihre Beziehungen erneuert hat und ihr geistliches Leben erneuert hat. Und irgendwann mussten die auch körperlich sterben, aber ich bin mir sicher, sie sind anders gestorben. Nämlich mit dem Wissen, Jesus Christus, Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, hat die Macht, uns einen neuen Körper zu geben, aber er hat auch die Macht, uns einen geistlichen Körper zu schenken. Also bei Gott ist alles möglich. Jede Beerdigung, ne, ist letzten Endes eine Mahnung, eine Erinnerung, ein Weckruf. Und das sagen wir ja auch immer, ne? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Auch lehre uns bedenken, dass auch wir eines Tages sterben müssen. Dass wir jetzt gute Entscheidungen treffen, dass wir uns jetzt vorbereiten, dass wir uns jetzt auseinandersetzen. Bin ich bereit, Gott zu begegnen? Bin ich bereit, Beziehungen loszulassen? Kann ich im Frieden gehen? Bin ich körperlich und materiell? Habe ich gesorgt für die, die nach mir kommen, für meine Hinterbliebenen? Da hast du absolut recht, ja. So gesehen ist es eine Gnadenfrist. Also ich habe das Wort jetzt hier aus der, weil das eine Kapitel so überschrieben war. Ist es eine Mahnung oder eine Chance, ein Weckruf für die Angehörigen und Hinterbliebenen? Bei den Auferweckungsgeschichten, finde ich, ist es das natürlich auch für die, die wieder zum Leben erweckt werden, ne? Weil die im Grunde ja auch nochmal die Chance bekommen, weiterzuleben. Und die leben garantiert anders weiter als wie vorher. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber da muss ich jetzt an so Nahtoderlebnisse denken. Gibt es ja auch ganz viel, ne? Wo Menschen dann sagen, das hat sie so glücklich gemacht, dieses Licht oder auch dieses Gefühl von Freude und Frieden, dass sie gar keine Angst mehr vorm Sterben haben. Können wir uns nur vorstellen, dass denen das ähnlich ging damals, ne? Dass die einfach so, ich weiß es nicht, aber ne, es ist, die Bibel beantwortet ja auch nicht alle Fragen. Ich finde es total spannend, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, dass uns eigentlich nicht berichtet wird, wie die dann weitergelebt haben, die auferweckt wurden. Oder auch die Mutter, ne? Wie es der dann ging. Ich meine, die war bestimmt ganz glücklich, dass sie noch mehr längere Zeit mit ihrem Sohn verbringen konnte, genauso wie der Hiskia glücklich war, noch 15 Jahre geschenkt zu bekommen. Das ist übrigens ein Vers, den möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Ich komme jetzt zum Ende, was eigentlich auch jeden Bereich betrifft, aber vielleicht am meisten unseren Geist und unsere Seele, wo Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben, aber wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wird euch euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Das heißt, wenn wir nicht vergeben können, dann ist was gebunden in unserem Leben, dann sind wir nicht frei. Nicht frei zu sterben, nicht frei zu gehen. Und deshalb habe ich auch das Vaterunser so lieb, weil eigentlich im Vaterunser so viele wichtige Bitten genannt werden. Und wenn man nicht mehr zu beten weiß, dann hat man da wirklich alles drin. Und wenn wir täglich bitten würden, vergib mir meine Schuld, so wie ich auch meinen Schuldigern vergeben will, möchte. Und ich will das üben und ich will das wirklich, möchte ich Gottes Kraft, Gottes Gnade in Anspruch nehmen dafür. Das ist eine Vorbereitung aufs Sterben. Also dann, ne, dann sind wir frei zu sterben, wenn wir das können. Wenn Gott uns vergeben hat und wir gleichzeitig auch vergeben können. Wir können uns gleich noch weiter austauschen. Was ich zum Schluss sagen möchte, ist, eine innere und eine äußere Ordnung macht uns bereit zum Sterben. Hat Auswirkungen auf unsere verbleibende Lebenszeit. Wenn wir innerlich und äußerlich geordnet leben, wenn wir da Frieden haben in Bezug auf den Geist, in Bezug auf unsere Beziehungen, auf unsere Seele und in Bezug auf unseren Körper, vielleicht trotz Leiden, vielleicht trotz Schmerzen, kann man auch Frieden haben, dann sind wir bereit. Und das hat eine Auswirkung auf unser Leben im Jetzt und Hier, dass wir viel gelassener mit allem umgehen können.